Wir sind auf Sendung. Andi ist dabei.
Und hallo zusammen. Und Stefan am anderen Ende, der mit dem P-Hahn aus Glockenburg.
Ja, genau. Hi.
Hi.
Ja, so. Anfang Juni, kurz nach den Fürstenegger Fototagen, scheinen die anderen Kollegen alle in so ein kreatives Loch gefallen zu sein. Eine ernsthafte oder sehr ernsthafte Geschichte bei Marek. Marek, wir sind bei dir. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut verläuft. Da gibt es ein gesundheitliches Problem in der Familie. Hoffentlich geht das alles gut aus und mach dir keine Gedanken. Wir rocken die Show hier heute mal ohne dich und würden uns freuen, wenn du demnächst wieder dabei bist.
Ganz genau, dem kann ich mich mal anschließen.
Okay, ein paar kleine Themen haben wir, auch nichts Dolles. Ich würde sagen, Andi, fang mal an mit deinem ersten Thema.
Mit meinem ersten Thema, Motorradrennen. Wie viele wissen, bin ich ja noch im Club von meinem ehemaligen Arbeitgeber, von dem IBM-Club in Mainz, der eigentlich nichts mit IBM zu tun hat. Aber da gibt es unter anderem neben der Fotosparte auch eine Sparte, die sich ums Motorradfahren kümmert. Und da gibt es Überschneidungen, also Interessensüberschneidungen. Und da hat mich der Marco Hoffmann hat mich angesprochen, ob ich denn nicht Lust hätte, mal, wenn die Rennen fahren, auf dem Hockenheimring zu fotografieren. Ja, das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und bin dahin. Da habe ich mir vielmehr, der Marco hat für mich eine Akkreditierung besorgt. Und dann ging es los. Das mit Akkreditierung, wer irgendwie Motorsport mal fotografieren möchte, das mit der Akkreditierung hat folgenden Vorteil. Ihr kommt einfach dahin, wo normale Zuschauer einfach nicht hinkommen, die werden dann weggejagt. Aber wenn ihr so ein schickes Leibchen umhabt, dann habt ihr auch, ich will nicht sagen Narrenfreiheit, aber ihr kommt in Bereiche, die normalerweise abgesperrt sind. Und wenn man mit den Streckenposten da redet, und dann kommt man auch dahin, wo man normalerweise nicht hin dürfte. Also bin ich dahin. Und das Praktische daran ist, also ich bin mit meinem Privat-Pkw, bin ich da einfach direkt bis ins Fahrerlager gefahren. Das hat so gewisse Vorteile. Da hat nämlich keinen schweren Rucksack, den man schleppen muss, sondern hat einfach alles im Kofferraum und kann auf sein Material zugreifen. Naja, und dann bin ich da eben los. Das war also nicht nur der Marco, der da gefahren ist, sondern da waren auch andere dabei. Das war quasi ein ganzes Team. Das war kein richtiges Rennen, so wie man das mit der MotoGP oder sowas vergleichen könnte. Das sind alles Hobbyfahrer, die das machen. Und da bilden sich eben auch dann so Freundschaften. Aber der Vorteil ist eben, ich war dann nicht nur so als Fotograf für jeden da, sondern ich habe eigentlich meinen Fokus auf dieses Team gelegt und war dann also mit dem Team auch dabei. Das heißt, wenn die dann von der Rennstrecke zurückkamen oder losfuhren oder irgendwas gerichtet haben, wenn ein Motorrad irgendwie Öl gelassen hat und die ganzen Situationen, die konnte ich damit einfangen, weil ich quasi Bestandteil des Teams war. Das hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch viel an der Strecke fotografiert. Und an der Strecke gibt es ja das sieht so ein bisschen aus wie ein größerer Jägersteig irgendwie, wie so ein kleiner Hochsitzer. Da stehen die normalerweise auf diese Plattform drauf und fotografieren die ganzen Fotografen. Also das sieht man, wenn man da so ein bisschen rumguckt, mal beim Formel 1 oder beim offiziellen Motorradrennen da, wie die alle heißen, werden hier teilweise auch im Fernsehen übertragen. Und diese Plattformen bieten natürlich einen ganz guten Überblick, aber ich fand die Perspektiven fand ich immer irgendwie ein bisschen unspannend. Ich fand das immer viel besser, wenn man irgendwie so bodennäher fotografiert hat. Und dann kann man einfach dann auch zwischen den Lücken, wo normalerweise die Streckenposten mit den Flaggen da stehen, wenn irgendwie gelbe Flagge, wenn da irgendwie ein Unfall passiert ist oder sowas oder Dreck auf der Strecke liegt, aus den Löchern konnte ich dann da auch rausfotografieren. Und das hat einfach tierisch viel Spaß gemacht. Ich habe, also, wenn jemand mal versuchen will, Mitzieher zu üben, sowas ist genau, genau der richtige Augenblick, um sowas mal zu üben. Ich werde da gleich noch so ein paar Tipps geben, wie man so einen Mitzieher denn macht, weil am Ende wurden sie echt ganz gut, die Mitzieher. Ich kann auch einige Fotos posten. Auf meinem Flickr-Stream habe ich dann ein extra Album angelegt. Also das sind einige Fotos. So viele habe ich jetzt nicht hochgeladen. Ich glaube so 15 Fotos oder sowas oder 17, irgendwie sowas in der Größenordnung war das. Was ich bei den Bildern, wenn man sich als Ganzes anschaut, was ich da spannend finde, ist einfach, was es ausmacht, wenn man durch die Mitzieher da Dynamik ins Bild reinbringt. Das kann man teilweise beobachten. Bilder, die ich direkt an der Sachskurvenausfahrt fotografiert habe, dann kamen die Fahrer mehr oder weniger auf mich zu und da hast du keine Chance, Mitzieher zu machen. Und wenn die aus der Sachskurve rausfuhren und ich unten stand und dann wirklich schön mitziehen konnte oder am Ende der Startzielgeraden, dann bekommt ein Foto eine wahnsinnige Dynamik. Das ist nicht immer so super rattenknackscharf dann, aber das Bild bekommt, ja, wie gesagt, bekommt eine Bewegungsdynamik und die bringt unheimlich viel. Also ich mag diesen Look einfach, der dadurch entsteht, durch dieses Mitziehen, und da war es mir jetzt auch nicht so wichtig, dass das bis aufs letzte Quäntchen scharf wird. Aber ich habe echt gestaunt, wie kurz die Belichtungszeiten denn dann doch sein können, um ordentlich Mitzieher zu machen. Und ich habe am Anfang, dachte ich mir, ich habe irgendwo mal gehört, glaube ich zumindest gehört zu haben, dass man sagte, naja, nimm die Geschwindigkeit, die der fährt und mach da mal eins durch als Belichtungszeit und dann wird das schon so ungefähr passen. Ich glaube, die besten Ergebnisse dürfte ich bei einer 250stel, 320stel sowas erzielt haben. Und so schnell sind die an den Stellen nicht gefahren. Und in der Ausfahrt einer Sachskurve fährt man keine 300 km/h oder auch keine 200. Das ist Quatsch. Mhm. Ihr müsst euch da wirklich ein bisschen rantasten. Und dann, auf einer Rennstrecke ist ganz wichtig, lange Brennweite. Meine längste Brennweite sind die 200 mm. Da hat mir die Auflösung der D810 geholfen. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, wahnsinnige Ausschnitte zu machen. Aber ansonsten, was ich das nächste Mal noch mitnehmen würde, ist auf jeden Fall Sonnenmilch. Ich habe ganz schön den Pelz verbrannt. Aber das nur am Rande.
Wenn ihr so eine Frisur habt wie ich, dann diesmal war ich ja bei den Fürstenegger Fototagen hervorragend ausgestattet. Jetzt gerade in diesem Übergang von Frühling zu Sommer besonders gefährlich, braucht man auch eine Mütze oder einen Hut. Immer. Ja, sonst
achtet da auch auf euch, weil wenn ihr den ganzen Tag fotografieren wollt, das wird sonst ganz schön haarig. Also nochmal zu dem Mitzieher. Ich habe dann einfach den Autofokus auf Continuous gestellt, das rechte Drittel als Gruppe zusammengefasst und habe dann immer versucht, eigentlich den Motorradfahrer als Referenz zu benutzen. Den habe ich versucht einzufangen im Bild und dann einfach mitgezogen und ausgelöst. Mhm. Und ich hatte, also das ist ein Fehler, würde ich das nächste Mal nicht mehr machen. Ich habe gedacht, viel hilft viel. Also stellst du die Kamera mal wirklich auf maximale Geschwindigkeit. Das sind bei mir, was sind 5 oder 6 Bilder oder sowas. Das hatte dann, das Ergebnis war dann, am Ende des Tages hatte ich ungefähr 2000 Bilder. Mhm. Und von einem zum anderen Bild hatte ich das Motorrad 2 Meter bewegt oder sowas. Also gefühlt zumindest. Oder es sah so aus. Will ich nicht mehr machen. Da tastet euch am besten mal an, was da ein guter Wert ist. Also die Kamera auf Dauerfeuer ist schon richtig, aber ich würde irgendwie 3 Bilder die Sekunde, glaube ich, reicht da völlig aus. Sonst habt ihr nämlich riesige Datenmengen, weil die ihr nachher herwerten müsst. Ihr müsst ja aussortieren. Und 2000 Bilder von einem Tag auszusortieren, macht nicht wirklich Spaß. Ich meine, das ist zu bewältigen, keine Frage. Aber das kann man sich einfach sparen, indem man die Geschwindigkeit ein bisschen runterdreht. Die meisten Kameras bieten ja dann die Möglichkeit, irgendwie so einen langsamen Burst-Mode und einen schnellen irgendwie, den man teilweise noch anpassen kann. Ich würde sagen, so 3 Bilder die Sekunde reichen da völlig aus. Und da werden die Bilder nicht anders, als wenn ihr 6 oder 10 macht, wenn ihr so habt, die 10. Da habt ihr einfach nur mehr Bilder, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Ja, und so bin ich da eben durch den ganzen Tag. Also Bilder, die ich jetzt, die so eher persönlichen Charakter sind, so wenn so die Jungs dann völlig durchgeschwitzt und abgeschafft dann vom Moped steigen und sowas, die habe ich natürlich nicht auf Flickr. Aber ich glaube, man bekommt schon einen ganz guten Eindruck und mir hat das riesen Spaß gemacht. Das war wirklich klasse, so von der ganzen Atmosphäre auch, war wirklich toll.
Sag mal, im Prinzip ist das ja so ein Teufelskreis. Wenn man genau weiß, was man fotografieren will, dann braucht man diese, ich sag mal, 5 Bilder die Sekunde, damit man dann von den Besseren noch das Beste sozusagen auswählt. Wenn man wie du jetzt hingegangen ist und hat da experimentiert, das habe ich ja damals, als Tino mich mit zum Basketball genommen hat, habe ich das ja auch gemacht. Stimmt, und habe dann im Burst-Modus ganz viel Müll produziert. Also man ist dann überdimensional gefrustet, weil man dann 5 Bilder die Sekunde Abfall produziert hat. Aber andererseits, wenn es denn dann dabei gewesen wäre, das Motiv oder so, was man gut gefunden hat, dann hätte man sich unter Umständen geärgert, weil man noch nicht den richtigen Augenblick von dem Motorradfahrer in, aus, Schräglage, wie auch immer, dann eingefangen hat. Und dann hast du ja keine Auswahl. Also es ist ja, wie will man es denn machen? Es bringt ja nichts, als Amateur dann sich dann sozusagen da in diese Kurve oder an den Ausgang der Kurve zu stellen und dann bei jedem Motorradfahrer genau ein Bild zu machen, oder? Ja, würdest du Bild, trotzdem sagen?
Ein Bild will ich jetzt nicht machen, aber ich würde keine 60 Sekunden machen, weil die Bilder legst du nebeneinander, also jetzt 3 Stück legst du nebeneinander und fragst dich in allen Ernst, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den Bildern? Weil wenn du den Fokus beim ersten verhauen hast, wirst du es beim zweiten auch nicht eingefangen haben, weil das ist so ein, entweder hast du ein Stück von einem Asphalt, wenn du relativ tiefe Perspektiven einnimmst, und das sind ja dann doch irgendwie so Bremsspuren und Begrenzungen, die irgendwie einen guten Kontrast bilden. Und wenn da der Autofokus sich darauf eingeschossen hat, dann hast du eben anstatt 3 hast du dann 6 unscharfe Bilder, aber die sind halt alle unscharf. Und wenn du beim ersten Mal du lockst ein den Fokus, also halt durchgedrückt, und dann ziehst du mit. Oder du hast nicht erwischt. Das ändert sich beim ersten zum letzten Bild nicht sehr viel. Ich meine, vom ersten zum letzten Bild aus dieser ganzen Serie, ich meine, das sind ja, ich sage ja nur, dass es 6 Bilder die Sekunde sind, aber du drückst ja länger als eine Sekunde auf den Auslöser. Das heißt, unter Umständen hast du da mal 10 Bilder dann durchgehauen und das bringt nicht den Unterschied. Zumindest nicht beim Motorsport. Beim Basketball passiert, glaube ich, mehr auf den kurzen Zeitintervall gesehen. Da ist halt der Unterschied, ob der gerade von der Hand weg ist oder ob er schon im Korb ist.
Auf die andere Seite. Naja, aber auch da ähnlich. Man kann sich ja als Zuschauer beim Basketballspiel, was da noch möglich war, da hast du einen Platz, da sitzt du. Und da musst du aus dieser Perspektive versuchen, natürlich das Beste draus zu machen. Also so gut es geht, dass das Geschehen da einfangen. Das ist ja bei einem Motorradrennen ähnlich, weil du stehst da irgendwo und musst dann an dieser Kurve, an dieser Schleife, was es auch immer ist, Schikane, keine Ahnung, Start und Ziel, eben probieren, die besten Bilder zu machen. Und ich habe auch mal ein Motorradrennen fotografiert und habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich damals so wenig in Anführungsstrichen fotografiert habe. Das war, ich glaube, sogar die erste größere Aktion, die ich mit meiner damaligen erworbenen ersten digitalen Spiegelreflexkamera fotografiert habe, wo ich einen Ausflug zum Schottenring Grand Prix gemacht habe in Schotten. Also es ist nicht Schottland, sondern ein Ort in Deutschland. Und da ist so ein Oldtimer-Motorradrennen, meistens auch mit Oldtimer, die auf dem Motorrad drauf sitzen. Also nicht, das ist keine Verallgemeinerung, aber da kann man dann auch eigentlich ganz viele Charakterköpfe, die sich die Benzin im Blut haben, fotografieren. Da habe ich damals auch viel zu wenig fotografiert. Und in der Tat, ich kann das bestätigen, ich habe ein Bild, was mir richtig, richtig gut gefällt, noch in Erinnerung gerade, müsste ich raussuchen. Das ist auch ein Mitzieher, also die haben schon einen gewissen Charme, wenn dann der ganze Hintergrund irgendwie verschwimmt und nur dieses Motorrad dann da drin ist, dann hat man richtig Spaß. Nur ich habe es damals, also Burst Mode oder so, war eh nicht dran zu denken und da wäre ich aber nicht drauf gekommen. Also da war man ja noch von der analogen Zeit so in so einer Hasenstarre, dass man da also gar nicht drauf gedrückt hat irgendwie. Da wäre ja zu Filmzeiten wären da ja irgendwie meterweise der Film dann durchgegangen. Also hat man dann auch probiert, irgendwie möglichst was zu machen. Und da hat mir schon der Bildschirm eben dann sozusagen noch vor Ort geholfen, damals zu erkennen, dass es keinen Sinn macht, mit einer 4000stel den Motorradfahrer einzufrieren oder 8000stel und diesen relativ unspektakulären Hintergrund, den ich dann typischerweise hatte, dann auch komplett scharf drauf. Und das ist bedeutend besser geworden, als dann der durch den Mitzieher sozusagen der Hintergrund irgendwie nicht mehr so klar zu erkennen war. Ne?
Ja, kann ich durchaus bestätigen. Also, aber schaut euch die Bilder einfach mal an. Wir setzen einen Link in die Shownotes, auf die Flickr-Bilder, die eh schon da stehen. Schaut es euch einfach mal an und ihr seht einfach auch im Vergleich, was wir da gerade meinen. Ich glaube, sowas muss man einfach mal sehen.
Gut, also ich habe ein Thema, was ich hier mal gerade aufgreifen werde. Das ist heute in der Post gewesen. Dieses Bigger Picture Fotokarten-Set. Für die, die ich es nicht sehe, ich habe mal einen Link in, die es jetzt nicht sehen können, habe ich einen Link in die Shownotes gepackt, was das genau ist. Ich erkläre gleich nochmal, also ein Kartenspiel mit Karten für Fotografen. Es gibt zweierlei Sorten von Karten. Es gibt Wissenskarten und Aufgabenkarten und man kann dann irgendwie sich verschiedenen Herausforderungen stellen, indem man eine Wissenskarte nimmt. Also zum Beispiel so etwas wie Froschperspektive und das wird dann da auf der Karte erklärt und mischt das mit einer von den Aufgabenkarten, sodass man zum Beispiel hier Karte Aufgabe Silhouette dann aus der Froschperspektive eine Silhouette fotografiert. Oder das irgendwie über Stunden hinweg fotografiert man nur aus der Froschperspektive Silhouetten. Und so ist man in der Lage, wenn man gerne fotografieren möchte, sich selber damit mal eben flugs eine kleine Aufgabe zusammenzumischen und dann loszuziehen selbst und da zu fotografieren. Ja, also war ein Start-Next-Projekt. Ich lese hier auch noch diesen Schweighöferart.com, der hatte auch irgendwie mitgemacht. Das ist so ein Photoshop-Fotografen-Künstler und der Kilian Kunz ist derjenige, der das sozusagen vorangetrieben hat. Ich habe das mitgefundet. Ich habe noch ein weiteres Spielchen davon. Also, falls mal jemand Geburtstag hat und so, dann kann er sich schon mal darauf gefasst machen, dass er dann eventuell so ein Kartenspiel von mir mal geschenkt bekommt. Voraussetzung ist natürlich, ich werde eingeladen. Ne? Also,
ja, nichts, schon wieder Bedingungen stellen. Ja.
Ja. So ein schönes Geschenk gibt man ja nicht einfach außer Hand, aber ich freue mich drüber. Irgendwie einen Fotografen werde ich da auf jeden Fall mal mit beglücken können. Ja, und Links habe ich auch zu dem Originalvideo, wo das nochmal erklärt wird, also viel besser, als ich das jetzt gemacht habe, was da die Idee dahinter war und so weiter. Und es gibt eine bigger-picture.de Webseite und ich hätte jetzt erwartet, dass es da irgendwie direkt die Möglichkeit gibt, das irgendwie nachzukaufen und so, aber das ist überhaupt noch gar nicht der Fall. Könnte nicht mehr vorstellen, dass es noch kommt. Also von mir eine ganz klare Empfehlung, die Fürstenegger Fototage sind ja nur einmal im Jahr. Und da gibt es dann natürlich den ganzen Tag Aufgaben unter professioneller Betreuung, aber mal eben fürs Wochenende zwischendurch oder für einen Urlaub. Langeweile. Ihr wollt nicht an den Strand gehen, ihr nehmt euch die Kamera raus, zieht zwei Karten und fangt an zu fotografieren. Und könnt ja auch beliebige Spiele selber machen. Alternativ, dass die Frau die Karten rauszieht oder die Kinder oder keine Ahnung.
Ja, hört sich witzig an. Doch, finde ich gut. So ein kleines Kreativthema halt.
Gut, du hattest eine Kurzmeldung?
Ja, ich habe eine Kurzmeldung. Und zwar war das letzte Woche, da bin ich irgendwie auf so ein Video von irgendwie so einem Adobe-Evangelisten, keine Ahnung, gestoßen, und zwar soll Lightroom CC, das soll jetzt wirklich nur mit CC kommen, soll ein neues Feature bekommen, und zwar einen Dehaze-Regler. Ich weiß nicht, wie der dann auf Deutsch übersetzt sein wird, also das ist zu verstehen. Ja, ich würde es auf Dunstregler oder sowas übersetzen. Ich hoffe, dass es nicht so übersetzt wird. Und zwar macht dieser Regler, stell euch vor, ihr habt jetzt irgendwie eine Szenerie, die ist irgendwie im Nebel aufgenommen. Und mit diesem Regler könnt ihr diese Wirkung des Nebels könnt ihr verstärken oder ihr könnt diese Wirkung abschwächen. Das ist ein komplett neuer Regler. Ich befürchte, dass es damit auch eine neue Prozessversion gibt, weil wenn ein neuer Regler kommt, liegt die Vermutung nahe, dass es da einen neuen Prozess gibt. Ich kann mich an die letzte neue Prozessversion erinnern. Das war nämlich genau der Punkt, wo Lightroom langsam wurde. Vielleicht kommt er auch nur mit, weil sie die Prozessversion einfach ändern und das Ganze ein bisschen performanter gestaltet haben. Ja, die Hoffnung stirbt als letztes. Oder wie war das Ganze? Das habe ich irgendwie.
Aber es sind immer alle im Moment so pessimistisch. Es wird alles langsam, wird alles noch langsamer und so weiter. Also ich glaube, das wird sich irgendwann überholt haben und wollen wir mal in die Zukunft blicken und das Beste hoffen, dass sie das alles im Griff haben und wenn die wirklich einen neuen Prozess bauen, dass sie den dann performant bauen.
Das habe ich jetzt rein interpretiert, ne? An neue Regler, neuer Prozess. Das muss nicht stimmen, ne? Also das. Aber dieser neue Regler, den denke ich, wird es dann auch bald dann geben. Also ja. die Leute, die dann Abo haben, die werden es dann mehr oder weniger auffällig als Erinnerung irgendwie mit denen Statusanzeige angezeigt bekommen. Und diejenigen, die sich jetzt die Lightroom 6 Version gekauft haben, die gehen da leider leer aus. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Ist, glaube ich, ein ganz nettes Feature, aber
auch nur für die Leute, das war mir erstmal
die im Nebel fotografieren. Schauen wir es erstmal an, wenn es kommt. Wer weiß, vielleicht war es ja auch eine Ente und es kommt gar nicht. Wer weiß.
Also auch da wünsche ich denen viel Spaß bei Adobe, wenn sie das genauso machen, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Und irgendjemand hat dann da am Dehaze oder Haze-Riechler rumgefummelt und schickt mir so ein Bild zu, inklusive Bibliothek. Und dann ist das so wie mit Photoshop Elements und Foto. Ich kann es zwar öffnen, kann es mir anzeigen, aber ich kann diesen Effekt da weder rein noch rausdrehen. Da weiß ich jetzt schon, was passiert, weil es haben nicht alle Lightroom CC. Noch nicht. Aber warten wir ab. Also bin ich gespannt.
Jawohl, Stefan.
Ja, im Prinzip auch nur nochmal hier an dieser Stelle meine Sehnsucht bekundet nach der Intrepid 4x5 Kamera. ein Kickstarter-Projekt, also die englische, angloamerikanische Originalplattform für Sachen, die man crowdfunden kann. Da ist vor, ja, jetzt mittlerweile fast einem Jahr eine Kamera präsentiert worden, also eine Großformatkamera. Und es gibt regelmäßige Updates dazu, wie der Status ist. Die Jungs haben da auch viele Sachen noch verbessert und wirklich schicker gemacht und das nimmt richtig Formen an. Aber so langsam aber sicher hätte ich gerne diese Kamera in Händen. Und ich finde es irgendwie trotzdem total toll und spannend zu sehen, was die da jetzt alles machen und freue mich wirklich schon, wenn es denn dann geliefert wird. Und hoffe, dass das dann ja auch ein schönes Gerät ist, um damit loszuziehen. Also so eine, im Englischen heißen die Field Camera, also eine zusammenfaltbare, weil die Monorail, die ich da habe, 4x5, die ist wirklich schwer zu transportieren und ich würde gerne mein Projekt weitermachen. Aber es scheitert so ein bisschen daran, dass ich irgendwie mit dem ganzen Apparatus, den ich da bewegen muss, ein bisschen ins Schlaucheln kommen. Also ich kann es alleine nicht oder kaum bewältigen, dieses ganze Equipment da irgendwo hinzukarren. Und wenn die Kamera schon mal auf einen Bruchteil der Größe jetzt sich reduzieren würde und in so eine Umhängetasche gehen würde oder Messenger-Bag oder so etwas in der Art, da wäre ich ganz weit vorne. Also
du brauchst einen Anhänger.
Ja, nee. Also der Trend geht ja irgendwie eindeutig zu kleineren Kameras und weniger Equipment und so weiter und so fort. Aber ein Anhänger wird's garantiert nicht irgendwie Gegenausschlag. Nee. Aber wie gesagt, also das Projekt, was ich da im Moment mit bespaße, ist ja keine Landschaftsfotografie, sondern ich habe ja angefangen damit 4x5 Porträts zu fotografieren. Und das würde sich halt anbieten, das mit dieser Intrepid dann weiterzumachen. Und das, was, ja, also ich verspreche mir davon, dass ich dann eine Tasche mit Licht und eine Tasche mit der Kamera und beides in einer Gewichtslage, dass ich das selber bewältigen kann. Und das ist heute nicht der Fall. Also wenn ich damit losziehe, habe ich zwei fette Taschen. Und wenn ich jemanden besuche, der in der dritten Etage wohnt, dann schleppt man eben zwei fette Taschen da hoch und anschließend wieder runter und ist anschließend schweißnass gebadet. Das hat alles irgendwie, macht so keinen Sinn.
Das macht keinen Spaß. Ne? Ich meine, das ist immer noch ein Hobby und da ist der Widerstand, sich zu motivieren, für so eine Aktion einfach zu hoch. Ja. Jo. Und da schreibe ich voll mit. Ja.
Super. Gut, bei dem nächsten Punkt, da bin ich mal gespannt, was du da jetzt erzählst. Da habe ich nämlich auch was zugemacht. Aber
hast du auch was zugemacht? Na gut. Also ich glaube, das ist gar keine neue News, genau, also gar kein neuer Tipp, das gibt es schon eine Zeit lang. Diese VSCO-Filter, das sind diese Vorlagen, diese Entwicklungsvorlagen, die sind relativ populär unter Fotografen. Da hat sich fast jeder irgendwann schon was gekauft. Das heißt fast jeder, aber viele Lightroom-Benutzer, die gibt es auch für Photoshop, diese Vorlagen. Der Nachteil dieser Packs, die man sich da kaufen kann, man hat so ein paar Beispielbilder gesehen, aber man konnte nie was ausprobieren. Das war irgendwie, entweder hat man es gekauft, das war gar nicht so günstig. So ein Pack kostet ein Angebot, aber der normale Preis ist $119, glaube ich. Aber so ungefähr. Jetzt sind die hingegangen und haben ein etwas abgespecktes Pack zum freien Download zur Verfügung gestellt. Das gibt es schon eine Zeit lang. Ich habe das auch schon bestimmt 2 Monate irgendwie runtergeladen. 2 Monate, ne? Ich will mir nicht so weit greifen, aber lass es mal 6 Wochen sein. Habe ich mir das irgendwann runtergeladen, da muss ich wirklich nur da registrieren, also wie üblich Name, E-Mail-Adresse. Und dann kann man das Ding runterladen. Und das kann man sich dann installieren. Also beim Runterladen bekommt man dann irgendwie so eine Seriennummer generiert. Die muss man bei der Installation eingeben. Und die arbeiten, also das sind diese VSCO-Filter, die versuchen vor allem, irgendwelche Varianten von Analogfilmen nachzubilden. Die arbeiten ziemlich mit ziemlich viel Hexerei.
Hm. Auch mir ist also ich fürchte, Andi, den letzten Satz, den musst du nochmal wiederholen. Du hörtest dich sehr zerhackt an.
Ich hörte mich sehr zerhackt an.
Arbeiten sehr.
Ach so, okay. Die arbeiten sehr viel mit Kamerakalibrierungseinstellungen von Lightroom. Und auch mit Tonwertkurven. Natürlich auch mit den Farbanpassungen und dem ganzen Zeug. Ich kann jedem nur empfehlen, ladet euch einfach mal runter. Die sind wirklich, also die machen einen schlanken Schuh. Diese Filter, also die Schwarz-Weiß-Umsetzungen gefallen mir einige sehr gut. Und man bekommt einfach mal einen Eindruck, bevor man da irgendwie Geld in die Hand nimmt.
Hast du diesen Code, von dem du da gerade gesprochen hast? Hast du gesagt, der wird während des Downloads generiert? Dann kriegst du eine E-Mail mit dem Code oder wie läuft das?
Ja, also während du dich da registrierst, also E-Mail-Adresse und Name, wird dann automatisch auch ein Account angelegt. Ich glaube, ein Passwort musst du dann, glaube ich, noch vergeben, genau. Da kannst du jederzeit auch wieder drauf zugreifen. Aber du bekommst auch, also entweder wird es im Browser angezeigt oder du bekommst eine E-Mail-Adresse. Das sind so beides und bei der Installation einfach per Copy and Paste diesen Code rein und alles ist schick.
Also ich habe das in ähnlicher Form ja schon ein paar Mal gemacht und das Problem bei diesen Freebies ist dann, dass die dich dann also totschmeißen mit E-Mails und Werbebotschaften und sonst was. Und das Spam-Aufkommen bei mir ist auch bei einem ganz bestimmten Produkt, was ich jetzt nicht näher bezeichnen möchte, irgendwie nachdem ich mich da von deren Newsletter abgemeldet habe, also wirklich immens gestiegen, sodass ich einfach mal davon ausgehe, dass ich irgendwo bei diesen AGBs mit angeklickt habe, dass ich denen irgendwelche Genehmigungen gebe. Deshalb lege ich mir mittlerweile E-Mail-Adressen für genau so einen Fall an. Und damit ich dann auch die richtige E-Mail-Adresse anschließend rauslösche, also was dann eigentlich nur eine Weiterleitung von einer von mir zu kontrollierenden Domäne mit E-Mail-Adresse ist, habe ich da eine E-Mail-Adresse gewählt, die VSCO im Namen halte und ich warte noch heute auf die E-Mail. Die E-Mail-Adresse funktioniert, da kann ich also eine Mail hinschicken, die kriege ich dann auch, aber die waren nicht in der Lage, mir irgendwie den Code dazu kommen zu lassen. Dann habe ich gefragt und da das ja ein kostenfreies Produkt ist, das finde ich auch schon irgendwie total strange, dass man so an diesen Kaufprozess bei denen dann herangeführt wird, kauft man dann dieses kostenlose Produkt und kann man es auch nochmal kaufen und dann kriegt man wieder keine E-Mail. Dann habe ich den Supporter von denen gefragt. Also das fand ich irgendwie total dämlich. Und deshalb bin ich damit durch. Und mich interessiert jetzt eigentlich nur, so wie du es ausgeführt hast, sind es also tatsächlich keine Turnarounds, also dass man in eine andere Applikation umspringt, sondern wirklich Presets?
Genau, Presets. Das sind Lightroom-Presets. Man muss wissen, bei der Auswahl, es gibt auch Photoshop-Presets. Ich weiß nicht, ob es in der kostenlosen Variante jetzt auch Photoshop-Presets gibt. Also das, was wir jetzt verlinkt haben, ist Lightroom mitgenommen, die da ziemlich viel die greifen da ziemlich tief ein, wie schon gerade beschrieben. Und die funktionieren auch wunderbar.
Du, dann lassen wir uns einfach mal überraschen.
Also normalerweise, wenn du dich da registrierst, musst du dir auch ein Passwort vergeben und versuchst Zuschauer einfach mal mit dieser E-Mail-Adresse da dir ein neues Passwort zuschicken zu lassen. Da ist irgendwas in die Grütze gegangen. Oder du hast eine falsche E-Mail-Adresse aus Versehen, hast dich vertippt. Ist ja auch nicht so weit hergeholt.
Maybe. Ich werde jetzt nochmal, aber ich weiß nicht, der Support hat er, glaube ich, auch. Also ich meine, ich erwarte nicht, dass da irgendwie perfekter Support für ein von mir mehr oder weniger nicht gekauftes Produkt da geleistet wird, aber ich finde es doch ein bisschen strange.
Ja, auf der anderen Seite ist es ja mehr so eine Einstiegsdroge. Die stellen das zur Verfügung, damit man sich eventuell dann dazu hinreisen lässt, mal ein kostenpflichtiges Produkt zu kaufen. Warum machen sie es denn wohl? Und wenn sie dann schon keinen ordentlichen Support leisten, ja, dann hat man natürlich das richtige Bild und das hilft einem dann unter Umständen bei der Kauf- oder bei der Nicht-Kauf-Entscheidung. Aber bei mir hat es gut funktioniert.
Aber das soll ja keine Verallgemeinerung sein. Also wenn ihr da irgendwie eure E-Mail-Adresse angebt und holt euch dieses kostenlose Starterpaket. Ich wäre auch gespannt gewesen, wie es aussieht und was es genau ist. Und wenn Andi sagt, die Sachen sind gut, dann werden die auch mit Sicherheit irgendwie einen gewissen Mehrwert für die Schwarz-Weiß-Entwickelei im Lightroom gebracht haben. Sonst hätte er es nicht angesprochen.
Ja.
Gut. Ich habe hier gerade noch in den Kalender geguckt. Ich habe eine Veranstaltungsempfehlung, die ist so dicht an unserer nächsten Aufnahme dran, dass es wahrscheinlich irgendwie drohen würde, dass ich das beim nächsten Mal gar nicht mehr erzählen kann. Also wir hatten ja mal, ich mache ja noch bei der Bildbeurteilung mit, wo im Moment Pause ist, aus zig bekannten Gründen. Insbesondere, weil der Tom Weller, der das hauptsächlich gecoacht hat und gemacht hat und da auch Inhaber der ganzen Seite und so weiter ist und der Ideenstifter und wie auch immer der Master of Disaster, wie man so schön sagt, der hat ein neues berufliches Projekt bekommen, ist viel unterwegs und trotzdem hat er es jetzt geschafft, irgendwie einzuladen für den 4.7. Also von 10 bis 23 Uhr werden wir irgendwie Fotoausstellungen und so weiter in Essen-Ruhr besuchen. Wer also am 4.7. noch Lust und Zeit hat, da wird es mit Sicherheit irgendeine Möglichkeit geben, sich dort in dem Zusammenhang zu treffen. Geplant ist das für die Robert Frank-Ausstellung. Der ist ein Street-Fotograf, der hat dieses Buch The Americans gemacht. Und dann wollen wir da einmal durch und anschließend wahrscheinlich noch wieder ins Unperfekthaus und dann schauen wir mal. Da wird es auch mit Sicherheit, ich kann ja glücklicherweise bei meinen Eltern da übernachten, habe zwar keine Kosten, aber die Kollegen, die im Motel One oder Hotel One oder wie das heißt, am Limbecker Platz in Essen übernachten, die sind natürlich der Gefahr ausgesetzt, dass sie da aufgrund der Nähe zu Calumet dann in die Gefahr laufen, dort noch Geld auszugeben vor, während oder nach dieser ganzen Veranstaltung. Und haben natürlich dann alternativ natürlich auch noch den Vorteil, dass sie dann, wenn es wirklich im Unperfekthaus wieder so eine Geschichte wird, dass man dann da essen und trinken kann und dann noch ein paar Meterchen da zum Hotel läuft und dann ist das ganz, ganz entspannt, während ich da noch irgendwie ein bisschen was fahren muss. So, dann würde ich sagen, sind wir schon bei unserer Abschlusskategorie. Was hast du in den letzten Wochen fotografiert? Und Andi, du hast zwar schon irgendwie Motorradrennen erzählt, aber dadurch, dass wir hier nur zu zweit sind, würde ich dich nochmal einmal bitten, was hast du noch fotografiert?
Was ich noch fotografiert habe? Ja, also wir waren ja auf den Fürstenegger Fototagen und da habe ich mich im Zuge eines Workshops an Doppelbelichtung versucht. Das sind übrigens auch drei Bilder auf Flickr. Die könnte man eigentlich auch verlinken. Fällt mir gerade auf. Doppelbelichtung, das habe ich irgendwie, ich habe mir mal gedacht, Im Prinzip machst du zwei Bilder, legst sie übereinander und hast du die volle Kontrolle. Aber irgendwie, wenn man das im Fotoapparat macht, so wie es eben rauskommt, dann ist das doch sehr spannend, weil man weiß nie so richtig genau, was dann da rauskommt. Ich fand das einfach klasse, weil es so fürchterlich unkompliziert war. Jetzt ist bei dem Workshop allerdings aufgefallen, dass einige Canon-Fotografen diese Funktion nicht haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an der Größe der Kamera liegt. Also ja, ich habe das eigentlich auf meinen Kameras eigentlich immer drauf gehabt. Schaut mal nach, ob ihr das habt. Und dann könnt ihr auch auswählen, wie viele Bilder ihr übereinander legen wollt. Also ich habe das mal versucht. Und zwar habe ich einen Baum fotografiert. Und es ist ja so, dass helle Bereiche die dunklen Bereiche eines Bildes überzeichnen. Jetzt habe ich einen Baum so fotografiert, dass ich den Stamm so ein bisschen unterbelichtet habe. Und das ganze Kleingeäst und Blätterwerk, das wurde oben von der Sonne beschienen, sodass es relativ hell war. Dann habe ich mir einfach ungefähr gemerkt, habe mir mit den Fokuspunkten, mit den Sensorpunkten, die im Buch eingeblendet werden, habe ich mir versucht, die Stellen zu merken, also dementsprechend den Punkt dahingelegt und habe dann einfach eine Hauswand der Burg Fürsteneck fotografiert mit Tür und Fenstern drin, zumindest bei dem einen Foto. Und diese Belichtung habe ich einen Ticken überbelichtet, so eine Drittel, halbe Blende überbelichtet, sodass das sicher überzeichnet. Und rausgekommen ist dann ein Bild, was aussieht wie ein bemauerter Baum mit grünen Blättern und Türen, und also einer Tür und einem Fenster drin. Also da kann man verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Also mir hat das einen heilen Spaß gemacht. Das ist so richtig so ein bisschen Experimentalfotografie. Man weiß nie so genau, was am Ende bei rauskommt. Das eine Mal war die erste Belichtung dann einfach ein bisschen hell. Da muss man nochmal zurücklaufen, muss man das Bild nochmal machen, macht man es ein bisschen dunkler. Und dann hat man die nächste Belichtung aber nicht genügend überbelichtet. Dann geht man wieder. Also man muss sich dann wirklich ein bisschen rantasten. Aber mir hat das einen Heidenspaß gemacht. Und ich muss da wirklich jeden dazu anregen, versucht das mal. Da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele Kombinationen, die man sich denken kann. Da kann man sicherlich auch Bäume aus Wänden wachsen lassen, keine Ahnung. Die wildesten Sachen oder einen Baum im Fluss wachsen lassen. Denkt euch irgendwie was aus. Mein Tipp, probiert mal die Doppelbelichtung aus. Es macht einen Heidenspaß. Es ist zwar viel Ausschuss, aber die Bilder, die gut werden, die haben mir so richtig gut gefallen. Das sind drei Bilder, glaube ich, auf Flickr, die können wir gerne dann noch zu verlinken. Ja, Stefan, und du?
Ja. Also Doppelbelichtung habe ich auch eine ganze Masse gemacht, natürlich. Und ich bin ja da gerade bei den Doppelbelichtungen mit analogen Filmen unterwegs. Da gibt es keine Kontrollmöglichkeiten. Und entsprechend muss man sich dann auch natürlich irgendwie mit dem begnügen, was man später nach der Entwicklung wirklich aus dem Bad rauszieht. Und wenn ich da eins wieder über analoge Fotografie gelernt habe, irgendwie Kommissar Zufall, sorgt halt immer dafür, dass man irgendwie ein brauchbares Bild dabei hat. Ja, ich habe meine ersten Gehversuche in den letzten 4 Wochen in der Makrofotografie gemacht. Also habe ich vorher noch nie gemacht. Auch nochmal da besonderen Dank an dich, Andreas. Du hattest mir ja dein 105er Makro ausgeliehen. Ob ich das in Zukunft noch weiter betreiben werde, weiß ich nicht. Also ich finde das Thema total spannend, aber so die äußeren Bedingungen da irgendwo wie der Willi Rolfes, den hatten wir ja mal interviewt, da so morgens um 4 ins Moor, wenn die Insekten alle noch in einer Starre sind und so, das ist dann, da muss man ja auch eine überdimensionale oder überdurchschnittliche Naturverbundenheit dann sozusagen zeigen, um dann auch wirklich so ein Bild machen zu wollen. Ob es dahin führt, weiß ich noch nicht. Dann viele von den lästigen Insektoiden und und Spinnengetieren, Stichwort Bremsen, Mücken und Zecken, die man sich dann da so eintreten kann. Da habe ich auch irgendwie jetzt nicht so eine richtige Ausrüstung für, wenn man dann da im hohen, nassen Gras da rumrobbt und anschließend muss man sich aus sämtlichen Körperteilen erstmal dieses Getier da wieder rausziehen. Das finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber das, was ich da gemacht habe, fand ich ganz gut. Und das war jetzt auch, sag ich mal, Makro-Naturfotografie light sozusagen. Wir haben also ein paar Modelle bekommen. Der Dozent hatte da, wenn gar nichts gegangen wäre, aber es war ja schönes Wetter, hatte er eben auch noch ein bisschen was mitgebracht an Insekten, die man fotografieren konnte. Aber auch in der Natur haben wir auch noch ein paar Sachen gemacht. Erstaunlich fand ich dann, ich habe so ein kleines blaues Blümchen fotografiert und das verlor dann leider komplett seinen Reiz, als dann der Name von dieser Pflanze gesagt wurde, ein stinkender Storchenschnabel. Also wie kann man so einem zarten Gewächs, ja, so einen dämlichen Namen geben? Aber auch nur da,
hast du mal dran
gedacht? Ich weiß nicht, bin dann auf Twitter genau das mehrfach gefragt worden, aber ich wollte diese Pflanze jetzt nicht komplett entzaubern, also auch das Bild lade ich nochmal hoch, könnt ihr euch anschauen. Und zum Abschluss hatte ich dann noch einen Admiral, also einen Schmetterling, fotografiert. Da kann ich auch sehr gut mit dem Bild leben. Also das finde ich persönlich toll und finde das erstaunlich, dass man so nach ein 2-3 Stunden irgendwie so etwas schon zusammenbekommt. Aber der Naturfotograf, der braucht nicht nur ein gutes Stativ, der fotografiert auch bei sehr kleinen Blendenöffnungen. Und dann wird man im Gegensatz zu Street-Fotografie, wo man ja vielleicht eher mit einer moderaten Blende oder Porträtfotografie, wo man eher offenblendig arbeitet, mal wieder ganz dringend darüber informiert, dass der Sensor gereinigt werden muss. Also bei einigen von diesen Bildchen, da stempel ich mich gerade zu Tode. Deshalb habe ich die auch noch nicht hochgeladen, weil immer noch wieder in irgendeiner anderen Ecke irgendwelche Dreckskrümelchen da alle auf dem Sensor sind, die dann wirklich auch nerven. Also da hätte ich mit Sicherheit vielleicht nochmal eine schöne Sensorreinigung durchführen sollen, bevor ich in die Makrofotografie eingestiegen wäre.
Und wenn du es vergessen hast, dann kann ich dir einen Tipp geben. Und zwar gibt es bei Lightroom einen Schalter, der dir eine Maske anzeigt. Dann kannst du den Regler nach rechts und links ziehen und dann siehst du genau, wo deine Punkte sind. Ich kann mal Lightroom öffnen und dann kann ich dir das auch sagen, wie das Ding heißt. Ich weiß es bloß nicht, wie das Ding heißt. Ja. Ich meine, bei mir war es ja ähnlich. Ich habe da irgendwie auch mal durch einen Bekannten, durch den Peter Heuschert, weiß nicht, kennt wahrscheinlich niemand von euch, ist auch egal. Das ist ein ausgemachter, naja, ich will nicht sagen ausgemachter, aber das ist schon ein sehr ambitionierter Makrofotograf. Und der hat mich da auch mal angefixt. Und da musste ich mir ein Makroobjektiv kaufen, weil ich das ja ganz toll fand. Also ich glaube, zu 90% setze ich dieses Objektiv in der Porträtfotografie an. Weil es ist auch ein tolles Porträtobjektiv. Hat eine super Schärfe und Blende 2.8 ist ja auch nicht ist ja auch nicht schlecht in dem Bereich und ist ein schönes Objektiv. So, und jetzt suche ich gerade die Funktion. Ja,
das ist natürlich ein ziemlicher Klopper, dieses Objektiv. Also,
ja, das ist schwer. Durchaus.
Aber also ich habe ja dann versucht, diesen Admiral, den ich auch verlinkt habe, den habe ich tatsächlich freihand gemacht. Also das Objektiv hat ja ist ja ein VR-Objektiv. Wobei ich mir im Nachhinein noch gar nicht mal sicher bin, ob ich den VR überhaupt anhatte oder ob ich den nicht ausgeschaltet habe, weil ich mich daran erinnert habe, dass man, wenn man vom Stativ aus fotografiert, ja den Autofokus Vibration Correction, also wie heißt denn das auf Deutsch?
Ja, die Stabilisierung. Die
Stabilisierung typischerweise ausschaltet, damit es da keine ungewollten Effekte gibt. Und ja, Also zum Schluss habe ich dann wirklich noch irgendwie versucht, freie Hand, weil eine falsche Bewegung, ein Geräusch einmal vors Blatt geschlagen und die Insekten flüchten natürlich. Zu Recht. Man will die ja auch nicht stören. Aber wenn man jetzt wie ich da einen Nachmittag in die Natur auszieht, um dann da Schmetterlinge zu fotografieren, dann kann man nicht erwarten, dass die dann da alle stillhalten, die Insekten. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Das ist echt eine Frechheit, oder? Dass die dann stillhalten, also.
Ja, ich habe ja ein, zwei Tricks noch gelernt von dem Marco König. Das war der Dozent, der übrigens auch im Galileo Verlag ein Buch geschrieben hat. Könnte man gerade noch mal darauf hinweisen. Also auch total toll war das. Ja. Ja. So, du suchst noch da, nach dem Rechner.
Ich habe es gerade gefunden, und zwar, wenn ihr den Preis-Reparatur-Pinsel, also dieses Stempelwerkzeug, anklickt, dann habt ihr unten, unter dem Bild kriegt ihr angezeigt im Deutschen Bereiche anzeigen. Und da müsst ihr einen Hegstand machen. Dann seht ihr nur noch so eine Schwarz-Weiß-Maske. Also schwarz und weiß die Konturen, wie man das beim Schärfen so kennt, wenn man die Alt-Taste drückt. Und diesen Regler, den kann man so nach rechts und nach links ziehen. Und dann kriegt man immer mehr oder weniger angezeigt. Und wenn man den fast ganz nach links zieht, sodass man nur noch ganz wenig angezeigt bekommt von dieser Maske, und da ploppen die Sensorflecken so richtig aus dem Bild raus.
Okay. Ja, das werde ich gleich nochmal ausprobieren. Weil, ja, es ist halt einfach grausam, ne?
Ja, weil du findest es sonst nicht, ne? Das Problem ist, du stempelst und denkst, bist fertig, und dann guckst du nochmal drüber und denkst, oh, da hast du noch einen vergessen. Und dann bekommt man das eigentlich relativ gut visualisiert. Noch so ein Tipp am Rande.
Okay.
Oh, im Prinzip sind wir dann durch. Heute eine kurze Sendung.
Andi. Ich wünsche noch einen schönen Abend und euch, liebe Hörer,
dir auch.
Und auch
alles Gute.
Schönen Abend, Morgen, Nacht, Tag.
Wann immer ihr uns hört. Macht's gut. Das nächste Mal
sind wir hoffentlich
wieder mit mehr Mannschaft am Start.
Alles klar.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.